Den Predigtext haben wir heute schon gesungen, unser Monatslied, Psalm 90. Herr, du bist unsere Zuflucht für und für. Ehe denn die Berge wurden und die Erde und die Welt geschaffen wurden, bist du Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Der du die Menschen lässest sterben und sprichst, komm wieder, Menschenkinder. Denn 1000 Jahre sind vor dir wie der Tag, der gestern vergangen ist, und wie eine Nachtwache. Du lässt sie dahinfahren, die Menschen, wie einen Strom. Sie sind wie ein Schlaf, wie ein Gras, das am Morgen noch sprost und das am Morgen blüht und sprost und des Abends welkt und verdorrt. Das macht dein Zorn, dass wir so vergehen, und dein Grimm, dass wir so plötzlich dahin müssen. Denn unsere Missetaten stellst du vor dich, unsere unerkannte Sünde ins Licht vor deinem Angesicht. Darum fahren alle unsere Tage dahin durch deinen Zorn, und wir bringen unsere Jahre zu wie ein Geschwätz. Unser Leben wäre 70 Jahre, und wenn es hochkommt, so sind es 80. Und was daran köstlich scheint, ist doch nur vergebliche Mühe. Denn es fährt schnell dahin, so als flögen wir davon. Wer glaubt es aber, dass du so zürnst? Und wer fürchtet sich vor dir in deinem Grimm? Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, damit wir klug werden. Und kehre dich, Herr, wieder zu uns und sei deinen Knechten gnädig. Fülle uns frühe mit deiner Gnade, so wollen wir dich rühmen und fröhlich sein unser Leben lang. Erfreue uns, nachdem du uns geplagt hast, nachdem wir Unglück litten. Zeige deinen Knechten deine Werke und deine Herrlichkeit ihren Kindern. Und der Herr, unser Gott, sei uns freundlich und fördere das Werk unserer Hände bei uns. Ja, das Werk unserer Hände wollest du fördern. Dieser Psalm 90 ist etwas ganz Besonderes im Alten Testament. Vor allem besonders deswegen, weil es der einzige Psalm ist, der von Mose stammt. Sein Gebet des Mose. Und wahrscheinlich hat Mose am Ende seines Lebens diesen Psalm gedichtet. Wir wissen aus der Heiligen Schrift, dass Mose 120 Jahre alt geworden ist. Und wenn man mal absieht von den Urvätern, die ja ein erheblich höheres Alter erreicht haben, also die Menschen, die vor der Sintflut gelebt haben, so gehört Mose, wenn man also von diesen Urvätern absieht, zu den ältesten Menschen der Welt. Wisst ihr, wie alt, mal abgesehen von Mose, der älteste Mensch geworden ist? Es gibt eine Liste, auch im Internet zu finden, Liste der ältesten Menschen. Nicht ganz, 100, bitte? Bisschen mehr, 122 Jahre alt geworden, und zwar eine Französin, Jean Calment, so heißt sie, und die wurde 1875 geboren und starb 1997, 122 Jahre alt. Und ein Mann an zweiter Stelle ist 120 Jahre und 237 Tage alt geworden, ein Japaner, Izumi Chigechijo, heißt er, so ähnlich. Und er starb 1986. Also in diesem Kreis von Menschen auf dieser Liste würde Mose auftauchen, wenn er denn mehr in der Gegenwart gelebt hätte als vor langer Zeit. 120 Jahre, das sind ungefähr 43.800 Tage. Gar nicht so viele. 43.800 Tage. Warum betone ich das? Weil es eigentlich im Psalm 90 heißt, im hebräischen Text, Herr, lehre uns, dass wir unsere Tage zählen. Damit wir ein kluges Herz bekommen. Luther übersetzt, Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen. Aber wörtlich steht dort, Herr, lehre uns, dass wir anfangen, unsere Tage zu zählen. Und selbst wenn ein Mensch 120 Jahre alt geworden ist wie Mose, ist es doch eine relativ kleine Zahl von Tagen, die uns zugemessen sind. Hinzu kommt, dass Mose auch in seiner Zeit ein außergewöhnliches Alter erreicht hat. Wir lesen im Psalm 90 von der durchschnittlichen Lebenserwartung der Menschen damals. Das Leben des Menschen wäre 70 und wenn es hochkommt, dann sind es 80. Daran hat sich bis heute nicht allzu viel geändert. Selbst trotz moderner medizinischer Forschung, trotz unseres Wissens über das Geheimnis des Sterbens, hat sich nicht viel daran geändert. Vielleicht das eine, dass mehr Menschen heute ein höheres Alter erreichen, als es damals zur Zeit des Mose war. Denn die Kindersterblichkeit zum Beispiel war früher sehr viel höher. Aber was gilt in diesem Zusammenhang ist, dass unser Leben, auch wenn es 120 Jahre alt lang wird, oder eben nur 70 oder 80 oder vielleicht 10 oder 15, unser Leben immer ein begrenztes Leben ist. Und Mose bringt das in einen Zusammenhang mit dem Zorn Gottes. Ihm ist ja die Urgeschichte geoffenbart worden. Er durfte als Prophet rückwärts schauen, wie Gott die Erde erschaffen hat. Und den Menschen. Und wer diese Schöpfungsgeschichte sich anschaut, stellt fest, dass Gott alles Mögliche geschaffen hat, nur nicht den Tod. Gott ist ja ein Gott des Lebens. Und der Tod, so lesen wir, auf den ersten Seiten der Bibel kam wie in diese Welt, durch die Sünde des Menschen, dadurch, dass er sich von Gott trennte, von dem Gott des Lebens. Er hat sich gewissermaßen den Ast abgesägt vom Baum des Lebens. Und wir wissen, dass so ein Ast auch noch Blätter werfen kann, aber irgendwann ist er blattlos und vermodert. Wir hatten mal in Bremen einen Tannenbaum, der stand Wochen in unserem Zimmer, draußen lag hoher Schnee. Und dann habe ich irgendwann nach Weihnachten diesen Baum genommen und ihn draußen in den Schnee gesteckt. Und er hielt bis ins späte Frühjahr. Aber es war eigentlich ein toter Baum, weil er nicht mehr verwurzelt war, keine Nahrung mehr aufnehmen konnte. Und so ist es auch bei uns Menschen. Gott sagt zu Adam, wenn du die Grenzen überschreitest, die ich dir gesetzt habe, des Tages wirst du sterben. Wir wissen, dass Adam noch einige hundert Jahre gelebt hat nach diesem Wort. Aber er lebte als ein Sterbender. Und so ist das bis heute geblieben. In dem Augenblick, wo wir zur Welt kommen, den ersten Atemzug tun, sind wir eigentlich schon Sterbende. Und alle menschliche Kulturbemühungen, die ja oft für uns so ein Zeichen ist des Lebens, geschieht eigentlich, weil wir uns ständig insgeheim mit dem Sterben, mit dem Tod auseinandersetzen. Das ist die eigentliche Kulturmacht. Wir leben, wenn man so will, in einer Kultur des Todes, auch wenn es nach Leben aussieht. Und da sitzt Mose also auf dem Berg. Er war 40 Jahre, als er aus Ägypten floh, 80, als er die große Aufgabe übernommen hatte, Israel aus Ägypten herauszuführen. Das muss man sich mal vorstellen, das Leben wäre 70, wenn es hochkommt, dann sind es 80. Und mit 80 setzt er sich dann nicht zur Ruhe, wie wir es vielleicht tun würden, sondern nimmt aus Gottes Hand einen Auftrag an, der ihn 40 Jahre lang beschäftigt. Nämlich Israel aus Ägypten heraus und durch die Wüste zu führen und schließlich ins gelobte Land. Was machst du mit 80, wenn du denn schon 80 bist? Was wirst du mit 80 machen, wenn du noch nicht 80 bist? Das ist bei Gott manchmal ganz interessant, dass er in Tagen zu uns kommt und von uns Dinge erwartet. Und wir sagen, dazu sind wir zu alt. Das können wir doch nicht mehr. Aber Gott schaut uns dazu. Und Mose hat es geschafft, in der Kraft des lebendigen Gottes 40 Jahre lang ein großes Volk durch die Wüste zu führen. Da sitzt er nun auf einem Berg und darf in das gelobte Land hineinschauen. Er darf nicht hinein, aber er darf hineinschauen. Und er hat wahrscheinlich zurückgedacht an sein Leben und kommt zu dem Ergebnis, wie viele Tage in seinem Leben doch einfach geschwätzt waren. Tage, die nicht gezählt haben, die in die Bedeutungslosigkeit zurückversunken sind. Er weiß, dass sein Leben begrenzt ist. So betet er es ja auch in diesem Psalm. Aber er hat den Eindruck, ich muss lernen, die Grenze meines Lebens zu bedenken. Also es reicht nicht einfach zu wissen, irgendwann sterbe ich. Sondern es ist wichtig, das in seinem Leben zu bedenken und daraus Konsequenzen zu ziehen. Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, dass wir unsere Tage zählen, damit wir klug und weise werden. Also nach seiner Erfahrung hängt Klugheit und Weisheit zusammen damit, dass man die Grenze seines Lebens bedenkt. Und ich möchte dieses Gebet des Mose gerne aufgreifen und es an Jesus adressieren. Und sagen, Herr Jesus, lehre du uns bedenken, dass wir sterben müssen, dass wir unsere Tage zählen. Ich möchte von dir, Jesus, es lernen, mit meiner begrenzten Zeit und mit meinem begrenzten Leben umzugehen. Von Jesus kann man nicht nur das Leben, sondern von ihm kann man auch das Sterben lernen. Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben. Das Erste, was mir bei Jesus auffällt, ist, dass er in einer tiefen Beziehung zu seinem Vater im Himmel stand. Ähnlich wie Mose. Bevor er über die Grenze seines Lebens nachdenkt, wendet er sich an Gott und er sieht, dass Gott unsere Zuflucht ist für und für. Bevor er sich mit der Vergänglichkeit beschäftigt, beschäftigt er sich mit dem Ewigen. Und mich freuen Leute, wie der reiche Jüngling etwa, der Jesus begegnet ist und der eines Tages zu Jesus kommt und sagt, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Und es tut mir leid, dass ich als junger Mann diese Frage überhaupt nicht intensiv und existenziell gestellt habe. Sondern ich war mit allen möglichen Dingen beschäftigt, aber nicht mit der Frage nach dem ewigen Leben. Und obwohl ich der Jung zu Jesus gefunden habe, mit 18, und mein Leben ihm übereichen habe, muss ich heute sagen, aus der Rückschau, wenn ich schon eher darüber nachgedacht hätte, dass das Leben begrenzt ist und die Tage zählbar, hätten die Tage, gerade die jungen Tage meines Lebens, wahrscheinlich viel tiefer gezählt und ich hätte vieles anders gemacht. Mir fällt auf, dass der 12-jährige Jesus schon von seiner Beziehung zu seinem Vater im Himmel redet. Das erste Wort, das uns von Jesus überliefert ist, das erste, was er selber ausgesprochen hat, ist das Wort, wusstet ihr nicht, dass ich sein muss in dem, was meines Vaters ist? Da war er 12 Jahre alt. Da hat er schon in einer intensiven Beziehung zu seinem Gott gelebt. Nun sagen wir, ja, er war ja auch der Sohn des lebendigen Gottes, stimmt. Aber er ist Mensch geworden. Und ist in einer normalen Familie unter normalen Bedingungen groß geworden. Und er hat sich schon früh auf die Seite seines himmlischen Vaters gestellt. Und ich wünsche mir, dass wir alle jungen Leute, auch hier heute Morgen im Gottesdienst, dass sie früh anfangen, Beziehung aufzunehmen zu ihrem Vater im Himmel. Er will das. Und auch Mose betet im Psalm 90, Herr, du wollest uns doch früher erfüllen mit deiner Gnade. Das heißt nicht erst in späten Jahren, wenn so die großen Fragen auftauchen, ist Altersheim ja oder nein? Und wo ist mein Platz auf dem Friedhof? Sondern in jungen Jahren sich damit beschäftigen, dass unser Leben begrenzt ist. Wer die Grenze seines Lebens anschaut, dessen Leben bekommt mehr Tiefgang. Das Zweite, was mir bei Jesus auffällt, ist, dass Jesus die Tage seines Lebens in Beziehungen investiert. dass er also mehr Zeit verwendet, um mit Menschen Beziehungen zu pflegen, als Zeit, um mit materiellen Dingen sich zu beschäftigen. Ich war ja in der letzten Woche in Schorndorf und wurde zu einem Ehepaar eingeladen. Und sie sagten: Bruder Helms, erschrecken Sie sich nicht, wenn Sie in unser Haus kommen. Wir lösen gerade unsere Wohnung auf. Und dann kam ich hin, ich habe mich nicht erschrocken, weil ich habe gestaunt über das, was man in 70, 80 Jahren Leben so sammeln kann. Sie betrieben nämlich Haushaltsauflösung und wollten in eine kleinere Wohnung ziehen. Und der Hausherr, der noch Hausherr dort in diesem Haus, sagte zu mir: Ich bin mein Leben lang ein Jäger und Sammler gewesen. Und das sah man die Gegenstände an, ein Flohmarkt. Hochinteressant. Es tat mir leid, dass ich keinen Anhänger mit dabei hätte. Ich hätte also sonst da eingeladen und mitgenommen. Die schönsten Sachen waren da zu finden. Standuhren und besonders interessant für mich Plattenspieler und alte Radios und was weiß ich. Eine Fülle von Sachen, die er gesammelt hat. Und dann sagte er etwas ganz Interessantes. Er sagte: Ich war mein Leben lang ein Jäger und Sammler. Wenn ich wusste, da ist eine Haushaltsauflösung oder dort ist ein Flohmarkt, ich hin und habe immer reichlich eingekauft, gehandelt natürlich und mit nach Hause gebracht. Aber er sagt, es war auch viel verlorene Zeit, die ich aufgewandt habe. Das fällt mir heute auf, wenn ich diese Dinge mir hier anschaue. Und er sagt dann: Ich habe nicht in Beziehungen investiert. Und ich merke das auch an meiner Einsamkeit heute, wo ich alt geworden bin. Die Liebe ist eine Bank, in die man investiert. Man kriegt die Zinsen zurück, wenn man investiert. Und er sagt: Das habe ich nicht getan. Und deswegen ist es mein Wunsch, und darum hat er mich eingeladen, dass du mit mir in meine neue Wohnung gehst und darum betest, dass diese Wohnung nicht ein Museum wird, sondern ein Ort der Begegnung mit Menschen. Das fand ich hochinteressant. Jemand im Alter noch einmal eine Kehrtwende macht und sich ganz bewusst von Dingen, die er gesammelt hat, in die er investiert hat, verabschiedet. Und dann sein Haus, seine neue kleine Wohnung öffnen will, damit es ein Ort der Begegnung wird. Und ich fragte ihn: Wie bist du darauf gekommen? Und er sagte: Ja, dass er hier in diesem Haus ist eine Rechtsanwaltspraxis, da ist ein Steuerberater, da sind Ärzte. Und er wohnte ganz oben. Seine Wohnung hatten die beiden sich dort gekauft. Und er sagte: Und wenn ich hochfahre mit dem Fahrstuhl oder runterlaufe, Treppe, begegnen mir so viele traurige und kaputte Menschen. Und noch letzte Woche habe ich jemanden gefragt, der aus der Rechtsanwaltspraxis herauskam: Ihnen geht es schlecht, oder? Und er sagte, und dann nickte er und fing an zu weinen. Und da hat Gott mit mir gesprochen. Und hat mir gesagt: Investiere in Beziehungen. Kann man von Jesus lernen. Jesus hatte nichts, wohin er sein Haupt legen konnte. Aber er hatte ein Netz von Beziehungen. Und wenn er durch die Städte und Dörfer lief und über die Straßen ging, hatte er immer die Menschen im Auge. Die Menschen und ihr Glück. Und ihre Krankheiten, ihre Ängste, ihre Sorgen. Jesus hat Zeit seines Lebens in Beziehungen investiert. Und zwar manchmal auch sehr intensiv. Mich hat das früher immer geärgert, dass ganze Kapitel, in Anführungszeichen, in den Evangelien verschwendet werden, um eine einzige Begegnung Jesu mit einem Menschen uns vor Augen zu malen. Heute weiß ich, dass von solchen einzelnen Begegnungen, dass in solchen einzelnen Begegnungen wichtige Weichenstellungen erfolgen. Zum Beispiel in der Begegnung Jesu mit Simon Petrus, von dem wir bis heute noch reden. Und ich kann verstehen, warum Jesus zwar nur 33 Jahre gelebt hat, im Gegensatz zu Mose 120. Aber in diesen 33 Jahren so viel passiert ist. Eigentlich ja nur in 3 Jahren. vielleicht auch nur in anderthalb Jahren. Also als er getauft wurde, war er ja 30. Und dann wissen wir nicht genau, hat er nur anderthalb Jahre oder hat er 3 Jahre gelebt. Weil die Juden immer die angebrochenen Jahre mitzählen. Vielleicht in anderthalb, vielleicht in 3 Jahren so vieles geleistet, dass er die Welt damit auf den Kopf gestellt hat. Das ist faszinierend. Und dabei hat er nie über ein Heer verfügt. Nie Millionen in seiner Tasche gehabt. Sondern immer nur Zeit investiert in Menschen. Und heute rechnen wir unsere Zeit in eine Zeit vor Christus und in eine Zeit nach Christus. Das Dritte, was ich bei Jesus lerne, ist, dass er seine Beziehung zu seinem himmlischen Vater pflegt. Er ist nicht einfach nur gläubig. Und er könnte ja als der Sohn des lebendigen Gottes sagen, ich habe die Ewigkeit bei meinem Vater verbracht, ich werde auch die Ewigkeit bei ihm verbringen, sondern dass er in der Gegenwart jeden Tag und auch bei dem, was er tut und was er Menschen Gutes tut, immer wieder in der Beziehung ist mit seinem Vater. Manchmal wird es in der Bibel nur kurz angedeutet, dass gesagt wird, da erhob er seine Augen. Jesus nutzte seine Tage, indem er ganz bei den Menschen war und ganz bei seinem Vater im Himmel. Und solche Tage zählen, das wissen wir aus eigener Erfahrung. Tage, wo wir ganz bei Menschen sind und ganz bei unserem Vater im Himmel, das sind Tage, die zählen. Und alle anderen verschwinden und versinken in nichts. Ein Viertes, Jesus hat schon sehr frühzeitig mit seinen Jüngern auch über sein Sterben gesprochen. Problem heute in unserer Gesellschaft, das Thema Tod ist ja weitgehend tabuisiert, darüber redet man nicht gerne. Friedhöfe gleichen oft Paradiesgärten, sodass man den Eindruck hat, da ist nur Leben zu finden. Und man denkt manchmal gar nicht daran, dass 1,5 Meter tiefer der Tod regiert. Viele Menschen haben, auch wenn sie alt geworden sind, noch nie einen toten Menschen gesehen. Und ich bin heute immer noch dankbar über den katholischen Pfarrer in meiner Kindheit, als ich Messdiener war, der, wenn wir denn bei einer Beerdigung mitzuarbeiten hatten, mit uns in die Leichenhalle ging und die Vorhänge beiseite schob und uns sagte, so werdet ihr auch einmal da liegen. Das war ein Schock in dem Augenblick. Aber es hat uns ins Nachdenken gebracht. Wie ist das, wenn ich einmal da liege und Leute von mir Abschied nehmen? Jesus hat das immer wieder bei seinen Jüngern thematisiert, dass sein Leben begrenzt ist. Der Menschensohn muss leiden und muss sterben. Und die Jünger sind ihm an dieser Stelle manchmal in den Weg getreten, so wie wir das bei Sterbenskranken auch manchmal tun und sagen, denk nicht darüber nach. Denk darüber nach, dass dein Leben begrenzt ist. Dann schieben wir das beiseite und sagen, du hast noch ein paar Jahre, genieße sie. Und die Grenze rückt immer näher. Jesus macht das. Und zu Leuten, die sich ihm in den Weg stellen, kann er, wie zum Beispiel zu Simon Petrus sagen, weiche hinter mich, Satan. Rede darüber nicht, dass du sterben musst. Dass du ein begrenztes Leben hast. Das wollen wir nicht. Und Jesus sagt, weiche hinter mich, Satan. Es scheint offensichtlich eine Methode, eine satanische Methode zu sein, uns das Thema Tod vom Leibe zu halten. Weil wir vielleicht angesichts der Grenze andere Entscheidungen in unserem Leben treffen würden, als wie wir sie getroffen haben. Das Fünfte, was mir bei Jesus auffällt, ist, dass gerade im Zusammenhang seines Sterbens, als es dann konkret wird, Garten Gethsemane, er Wert darauf legt, dass Menschen da sind und sein Vater im Himmel. Und wenn ich mir aussuchen könnte, wie ich denn gerne sterben möchte, dann möchte ich gerne in dieser engen Beziehung sterben und nach Hause gehen. Menschen zu haben, die bei mir sind, und auf der anderen Seite meinen Vater im Himmel zu haben, der auch bei mir bleibt, wenn ich mich von den Menschen verabschieden muss. Die Schwester von Voltaire soll gesagt haben, Voltaire war ja ein Gottesleugner, wenn man so will. Die Schwester von ihm war gläubig und hat gesagt, ich möchte es nie wieder erleben, dass ein Mensch ohne Gott, ein Gottloser, stirbt. Voltaire hat die ganze Nacht nach Vergebung geschrien, aber er hatte wahrscheinlich Grenzen überschritten. Und soweit sie sehen konnte, als Zeugin nicht zum Frieden mit dem lebendigen Gott gefunden. Und sie sagte, ich möchte es nie wieder erleben und beobachten, wie ein Gottloser stirbt. Es ist gut, Menschen dabei zu haben. Und Jesus geht immer wieder zu seinen Jüngern und sagt, wachet und betet. Und sie schlafen dann ein. Es ist gut, sich Sterbenden zuzuwenden und in ihrer Nähe zu sein. Aber die letzte Strecke müssen wir allein laufen. Noch ein sechstes möchte ich gerne von Jesus lernen. Für Jesus war nicht so wichtig, auf welchem Friedhof er beerdigt würde, wo das Grab prophetisch gewissermaßen schon im Alten Testament ihm vorhergesagt wurde. Da steht es ja in dem Psalmen, dass man ihm sein Grab bei Gottlosen geben wird. Und so ein Grab hat er ja dann auch gefunden. Aber das war Zeit seines Lebens nicht das Thema. Wo er beerdigt wird. Unter welchem Baum und auf welchem Stück des Friedhofs. Ich möchte gerne hier bei Anton Friedrich Remmers mal liegen, in der Hoffnung, dass die Gemeinde dann die Grabpflege übernimmt in Zukunft. Aber das war nicht sein Thema. Sein Thema war das ewige Leben. Sein Thema war die Frage, wo gehe ich hin? Und man könnte daraus die Frage ableiten, wo wirst du deine Ewigkeit verbringen? Das war sein Thema. Wo wird der Platz sein, an dem ich bin, wenn ich mich von dieser Welt verabschiedet habe? Und damit du das zu Lebzeiten klären kannst, hat Jesus immer wieder gesagt, wer an mich glaubt, der hat das ewige Leben. Nicht als ein zukünftiges Ereignis, vielleicht unter bestimmten Bedingungen, dass du beim Prozess, der vielleicht gegen dich geführt wird, gewinnst. Und dass deine guten Taten und Werke ausreichen. Sondern Jesus sagt, wenn du an ihn glaubst, dann hast du das ewige Leben. Schon jetzt. Dann hast du gewissermaßen dein begrenztes Leben, ob es nun 30, 40, 70, 80 oder 120 Jahre lang dauert, eingetauscht gegen ewiges Leben, was niemals aufhört. Das war sein Thema. Wer an mich glaubt, der wird den Tod nicht schmecken, ob er gleich stürme. Eigentlich müsste sich jeder, der heute hier im Raum ist, bekehren, wenn er so ein Angebot hört, den Tod nicht zu schmecken, ob er gleich stürme. Das heißt, du kriegst überhaupt keine Ahnung von dem, was es heißt, tot zu sein. Du wirst einen Sterbeprozess erleben, eventuell. Aber du wirst den Tod nicht schmecken. Von diesem Feind des Lebens und von diesem Feind Gottes bekommst du keine Ahnung. Sondern du wirst einschlafen. Und wer schläft, der kann auch geweckt werden. Und Gott hat den Wecker schon gestellt. Schurt hat uns diesen Text vorgelesen. Wenn Jesus wiederkommt, in Herrlichkeit, und er gebraucht dann keinen Wecker, der klingelt, sondern er gebraucht den Schall der Posaune. Wenn die erklingt, ertönt, dann tun sich die Gräber auf und alle, die zu Jesus Christus gehören, aber nur die, werden ihm entgegengehüpft in die Luft und sie werden bei dem Herrn sein, alle Zeit. Gehörst du zu Jesus? Die Frage, wo du beerdigt liegst, ist nicht wichtig, aber die Frage, wo du deine Ewigkeit verbringst, das ist zentrale, entscheidende Frage. Deswegen kam Jesus in die Welt, damit du nicht im Grab bleiben musst. Und ich finde, die furchtbarsten Grabsteine, hier auf dem Friedhof und überall, woanders sind die Friedhofssteine, die Grabsteine, wo drauf steht, letzte Ruhestätte. So was von Hoffnungslosigkeit. Letzte Ruhestätte. Habe ich das mal erzählt, dass ich einen Grabstein gefunden habe mit vorletzte Ruhestätte. Stand da drauf. Und unten drunter, meine Heimat ist im Himmel. Und das ist das Letzte, was ich von Jesus lernen möchte. Seine Trauerfeier, wenn man so will, war eigentlich keine Trauerfeier, sondern eine Feier des Lebens. Er ist auferstanden nach 3 Tagen, hat sie seinen Jüngern gezeigt. Und sie haben gejubelt. Und alle Osterlieder haben dieses Halleluja. Weil etwas passiert ist, was vorher noch nie passiert ist, dass jemand die Mauer des Todes wirklich durchbrochen hat, gestorben ist, begraben wurde, aber auferstanden. Selbst Elia hat das nicht erlebt. Und auch Henoch nicht. Die sind nicht gestorben, die sind gleich sozusagen aufgefahren in den Himmel. Aber dass einer wirklich gestorben ist und dann auferstanden ist, das ist sowohl biblisch als auch in unserer Weltgeschichte einmalig und einzigartig. Und deswegen kehrte nach gewissen Zaudern und nach Zeiten des Unglaubens große Freude ein in das Herz der Apostel und der ersten Jünger. Jesus ist auferstanden, der Herr ist auferstanden, wahrhaftig, er ist auferstanden. So ging die Botschaft von Mund zu Mund. Deswegen müssen unsere Trauerfeiern keine Trauerfeiern sein, sondern Auferstehungsfeiern, Osterfeiern. Und haben die ersten Christen Ostern auch gefeiert, die sind nicht in schwarze Beerdigung gegangen. So geschieht das heute auch in vielen anderen christlichen Kulturen sozusagen, dass die Leute dieser Freude zum Ausdruck bringen, hier ist einer, ist in Christus entschlafen und einer, den wir zum Grabe tragen, aber in der Hoffnung, in der gewissen Hoffnung, dass er auferstehen wird von den Toten. Deswegen bin ich auch persönlich dagegen, dass Menschen sich verbrennen lassen. Weil ich glaube, dass das Verbrennen, das ist, was das Heil angeht, nicht von Bedeutung. Aber das Verbrennen signalisiert, hier wird etwas vernichtet, ausgelöscht, endgültig. Und das wunderbare Bild, das wir bei Jesus sehen, aber dann auch in 1. Korinther 15, ist, dass in dem Moment, wo ein Christ begraben wird, da wird gesät. Es wird gesät verweslich und es wird auferstehen unverweslich. Es wird gesät in Unehre und es wird auferstehen in Ehre. Ich finde das so schön auf den Friedhöfen der Herrnhuter Brüdergemeine. Da sind die Gräber alle gleich. Da liegen die berühmten Pastoren und Professoren der Herrnhuter Brüdergemeinde, die großen Missionare der Anfangsphase, Zinzendorf zum Beispiel. Und da liegen die anderen. Vielleicht immer in der letzten Reihe saßen, aber an Jesus Christus glauben. Alle Gräber sind gleich. Nur die Namen, Geburtsdatum und Sterbedatum. Und dann hat man diesen Friedhof mit Osterglocken gepflanzt. Und am Ostermorgen zieht dann die Gemeinde hinaus auf den Friedhof, um einen Ostergottesdienst zu feiern, einen Auferstehungsgottesdienst. Und dann blüht plötzlich der ganze Friedhof. Als ein sichtbares Zeichen dafür, gesät, verweltlich, aber auferstehen, unverweltlich, unverweslich. Auch die Kränze und die Blumen sind nicht wichtig. Und ich, für mich persönlich, will keinen Kranz haben. Weil alle Ehre ohnehin Gott gebührt. Und ich auch weiß, wie teuer diese Kränze sind. Ich kenne einen Bruder, der betreibt eine Friedhofsgärtnerei. Der sagt, Gregor, predige ja nicht so, wenn du denn predigst. Der sagt immer, Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Das ist sein Spruch an dieser Stelle. Und ich gönne es ihm auch. Aber ich denke, man kann sehr viel Sinnvolleres tun mit dem Geld. Und Jesus hat auch keine Grenze gehabt an seinem Grab. Und als man ihm die letzte Ehre erweisen wollte, auf damalige Art, da war er schon längst auferstanden. Der Herr war nicht mehr hier, als die Frauen kamen mit ihren Spitzereien. Wichtig ist der Kranz, den Gott uns gibt. Siegeskranz, den er uns aufsetzen möchte. Und wichtig ist, dass auch dieser Kranz letztendlich Jesus gehört. Das lesen wir in der Offenbarung, wo die Menschen ihre Kränze, mit denen sie gekrönt sind, Gott zu Füßen werfen. Und damit zum Ausdruck bringen, ihm
allein gebührt die Ehre. Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen. Weiß, dass viele Leute darüber nachdenken, was sie denn ihren Erben vererben können. Das ist ja schön, wenn man was weitergeben kann. Ich habe in Schorndorf einen Mann kennengelernt, der hat gesagt, ich habe einen Zukunftskredit aufgenommen. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Jetzt hat er sein Haus sozusagen an die Bank verkauft und bezieht die Rente. Und in dem Augenblick, wo er stirbt, geht das Haus an die Bank und die Erben schauen dann, denke ich mal, durch die Röhre. Heißt Zukunftskredit. Entscheidend ist nicht, was du an materiellen Gütern vererbst, sondern was du geistlich vererbst. Jesus hatte kein Geld am Ende seines Lebens, das er seinen Jüngern geben konnte. Keine müde Mark. Aber er hat ein gewaltiges, reichliches, geistliches Erbe, was er ihnen mit auf den Weg gegeben hat, das Evangelium, die frohe Botschaft vom ewigen Leben in Jesus Christus. Und den Geist Gottes, der sie an alles erinnern sollte, was Jesus ihnen gesagt hat. Und ich erlebe das manchmal bei Vorbereitungen von Beerdigungen im Familienkreise, dass die Familienangehörigen gar nicht wissen, wofür der gelebt hat oder sie. Wussten geht sonntags immer, macht sie auf den Weg zwischen 10 und 11:30 ist er oder sie verschwunden. Aber wie sah denn sein Glaube aus? Seine Beziehung zu Gott. Was hat ihn dazu bewogen, Jesus sein Leben in die Hände zu legen? Es ist manchmal so, dass viele Leute das als ihr Geheimnis betrachten. Und das ist die Frage an mich und an dich, was gibst du geistlich als Erbe weiter? Was ist dein Lebenszeugnis? Und ich fand die Idee einer Frau toll, die ich mal kennengelernt habe, die hat gesagt, ich habe für jedes meiner Kinder einen langen Brief verfasst, der im Falle meines Todes ihnen ausgehändigt werden soll. Und dort steht noch einmal eindrücklich meine Lebensgeschichte mit Jesus und Jesu Geschichte mit mir. Da ist auch von meinem Versagen die Rede, da geht es auch um die Bitte um Vergebung, aber da steht drin, dass Jesus der Sieger ist und die herzliche Einladung an meine Kinder und Enkel, Jesus als den Herrn ihres Lebens anzunehmen. Wir wissen nicht, wann unser letzter Tag kommt. In dieser Welt wird pausenlos gestorben. Der Tod macht keinen Halt vor einem jungen Menschen. Und als ich losfuhr, vorletzten Samstag, da überholte mich hier auf der Autobahn Richtung Oldenburg so ein Dacia Allrad, ganz neues Auto, habe ich natürlich sofort viereckige Augen, weil ich ja auch ein Dacia-Fahrer bin. Und hinter Dortmund sah ich diesen Wagen wieder auf den Kopf gedreht. LKW-Unfall. Ich weiß nicht, was aus dem Fahrer geworden ist. Aber ich habe diesen Wagen dort wieder erfahren. Und ich dachte, wie schnell kann das gehen? Mit welcher Gewissheit bist du heute Morgen aus dem Haus gegangen und gehst gleich wieder nach Hause und denkst, du wirst diesen Tag überleben? Woher weißt du das? Deswegen ist es wichtig, jeden Tag die Grenze des Lebens in den Blick zu nehmen. Und was würdest du tun, wenn du wüsstest, in 24 Stunden musst du sterben? Ich lade euch ein, einen kurzen Augenblick darüber nachzudenken. Und was hindert dich, das gleich zu tun? Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen. Lehre uns, dass wir unsere Tage zählen, auf dass wir klug und weise werden. Amen.